Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph und es freut mich, dass du zugeschaltet hast zum Podcast Learning from Leaders. Ja, und heute steht alles im Zeichen von Magenta, denn ich bin hier im wunderschönen Bonn in der Schaltzentrale, der Hauptzentrale der Deutschen Telekom mit Birgit Pohle, der Vorständin für Personalrecht und Arbeitsdirektorin. Frau Pohle, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, wie sehr Sie beschäftigt sind.
Vielen Dank für die Einladung, Christoph Glaser.
Und in diesem Podcast geht es ja darum, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, herauszufinden, was lässt erfolgreiche Menschen, außergewöhnliche Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten ticken, was macht sie erfolgreich, was ist so dieses Secret of Success und wann ist vielleicht die Person nochmal hingefallen und vor allen Dingen, das ist ja total spannend, wie ist sie wieder aufgestanden. Und wenn ich versuche, Frau Pohle, Ihre berufliche Reise nachzuzeichnen, dann ist sie ja unglaublich spannend. Sie haben die Deutsche Bahn mitgeleitet, waren CEO der Fernverkehr AG, haben dort auch die Digitalisierung richtig vorangetrieben und sind jetzt verantwortlich für sage und schreibe 200.000 Mitarbeiter in ihrer Position. Das ist ganz enorm. Und da habe ich mich mal gefragt, wenn man Ihre Eltern damals, wo Sie so 15 Jahre alt gewesen sind, gefragt hätte, die Birgit, wird das mal eine? Hat sich das schon abgezeichnet, dass die mal Tausende, Hunderttausende von Menschen führen wird? Oder wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, meine Mutter hätte bestimmt gesagt, das wird mal eine. Ja. Nur sie hätte darunter nicht verstanden, sie wird Vorständin für Personal und Recht bei der Telekom. Meine Mutter hat mir immer sehr klar das Gefühl gegeben, du bist gut so, wie du bist. Und was du machst und was du dir für dich aussuchen wirst, das soll es dann sein. Und sie war selber Lehrerin. Meine Mutter hat mich alleine erzogen und war also von Wirtschaft sehr, sehr, sehr weit weg. Ich hatte tatsächlich dann wahrscheinlich in diesem Alter, zumindest ein, zwei Jahre später, schon die Vorstellung, in die Wirtschaft reinzugehen. Aber die kam auch eigentlich bei mir eher aus dem Umfeld, dass ich meine Großmutter wiederum väterlicherseits als Geschäftsfrau kennengelernt hatte. Wir hatten gar nicht viel Kontakt, aber sie kannte ich und das war mir, sie war mir irgendwie ein Vorbild. Hätte sie gesagt, sie wird Vorständin, definitiv nicht. Lustigerweise habe ich neulich in der Abi-Zeitung, das war dann zwei, drei Jahre später, da hat jemand reingeschrieben über mich in so einer Profilseite, sie wird mal Vorstand.
Spannend. Aha, da waren doch die frühen Zeichen. Und was ich total schön finde, dass Ihre Mutter Ihnen mitgegeben hat, so das Gefühl, ich bin okay, so wie ich bin.
Ja, absolut.
Und das ist ja vielleicht das Größte, was wir überhaupt Eltern uns mitgeben können. Wie hat sie das geschafft?
Sie hatte, glaube ich, aus ihrem eigenen Weg heraus, ist eben auch ihren eigenen Weg gegangen, ist das erste Kind in ihrer Familie gewesen, was dann Abitur gemacht hat, auch das Studium gemacht hat, war dann selber Lehrerin und das war für sie ganz selbstverständlich. Sie hatte da von aus ihrem Elternhaus nicht so wahnsinnig viel Unterstützung, aber auch keine Hindernisse. Und von daher hat sie den Weg schon mal einmal, ist sie denn für mich gegangen. Ja. Und dann ist es ihr nicht schwer gefallen. Und gleichzeitig war ich eine sehr gute Schülerin. Ich war tatsächlich fleißig. Ich war diszipliniert. Ich hatte auch Freunde. Also es gab dann auch wenig Gründe tatsächlich, dass sie sich Sorgen gemacht hat.
Und offensichtlich haben das die Kollegen ja schon erkannt.
Ja, das stimmt.
Sie kommt in den Vorstand. Und wie ging Ihr Weg weiter? Haben das nur die Kollegen erkannt oder war da irgendwann so dieser Gedanke, ich arbeite auf etwas hin?
Nein, den Gedanken gab es viele, viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie der Gedanke damals entstanden ist. Das habe ich nie eruieren können. Tatsächlich bin ich dann, erstmal habe ich eine Ausbildung gemacht, was ja durchaus ein bisschen ungewöhnlich war. Aber ich wollte für mich selber diese Gewissheit, ich will mal in der Wirtschaft arbeiten, erproben. Ja, denn ich wusste ja gar nicht, warum ich das eigentlich unbedingt wollte. Ich hatte ja gar keine Erfahrung damit. Und dann bin ich danach dann doch ins Studium gegangen. Ja, und bin dann über Bertelsmann, McKinsey, Deutsche Bahn tatsächlich zur Telekom gekommen.
Und heute sind Sie verantwortlich für so viele Menschen. 200.000 bei der Arbeit, aber auch etliche zu Hause. Sie haben zwei Kinder, sie haben eine großartige Familie. Und ich habe mir überlegt, das sind ja eigentlich zwei Vollzeitjobs. Jetzt ist es eine Frage, die man vielleicht einem Mann weniger stellt als einer Frau und damit einer Mutter. Aber sie drängt sich für mich auf. Wie schaffen Sie das? Also woher nehmen Sie diese Kraft, das alles zu stemmen? Oder haben Sie die genommen?
Ist ja lustig, da, dass man das eigentlich Frau immer noch mehr stellt. Was heißt zwei Vollzeitjobs? Für mich ist dieses Work-Life-Balance, Family-Work-Balance ist so ein bisschen komisch, weil für alle Menschen hat der Tag 24 Stunden und die Woche hat 7 Tage. Und am Ende ist es die Frage, was steht eigentlich zu welchem Zeitpunkt als erstes und wie setzen wir eigentlich auch Prioritäten? Und klar ist, dass für meine beiden Kinder, meine Tochter und meinen Sohn, auch ein Kind mit Autismus, tatsächlich wir als Paar, mein Mann und ich, immer Verantwortung getragen haben. Und es gab Zeiten, wo mein Mann sich mehr gekümmert hat, während ich Vollzeit gearbeitet habe. Ich habe auch mal eine Zeit lang Teilzeit gehabt, aber ich glaube, wie in jeder Familie oder in vielen Familien haben wir das zusammen geleistet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Förderung meines Sohnes mir anschaue, der ganz viel Unterstützung gebraucht hat die ganze Zeit und immer noch mit seinen 18 Jahren tut, dann war mein Mann derjenige, der ihm Fahrradfahren, Schwimmen beigebracht hat. Und ich habe sehr viel stärker mit ihm Lesen geübt, Rechnen geübt und das, wie gesagt, auch noch durch die gesamte Schulzeit hinweg. Und von daher glaube ich, als Team, als Paar haben wir das gemeinsam bis heute super geschafft und sonst wäre es auch gar nicht gegangen.
Und das ist ja auch Ihre große Stärke bei der Arbeit. Sie haben hier ein großartiges Team bei der Deutschen Telekom hinter sich versammelt und offensichtlich auch zu Hause. Und oft ist ja auch, so sehe ich das, fast das Energiemanagement noch wichtiger als das Zeitmanagement. Also egal, wer wir sind, ob wir CEO sind oder ein Angestellter, wir haben nur diese 24/7, aber sind wir fit, ne? Und haben wir Freude bei dem, was wir tun. Und ein Moment, wo ich so Ihre Freude bei der Arbeit so ganz stark durchscheinen sehe, ist immer, wenn Sie über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Und das soll ja heute im Fokus stehen. Hintergrund ist natürlich, dass die Welt sich unglaublich schnell verändert. Viele sagen so schnell wie noch nie, andere sagen so langsam wird es nie mehr sein. Und das kann Freude machen, das kann Angst machen. Sie scheint das zu energetisieren. Was an diesem Thema gibt Ihnen Kraft oder macht Ihnen Spaß?
Ich erinnere mich da ganz gerne zurück an den ersten Augenblick, wo ich jetzt tatsächlich ChatGPT genutzt habe. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass es künstliche Intelligenz nicht schon vor ChatGPT gab. Ja. Was das aber für mich war wie der erste Augenblick, als ich in den USA war und das erste Mal ins World Wide Web gegangen bin. Da hatte ich auf einmal den Eindruck, es eröffnet sich mir eine neue Welt, ein Tor zu einer neuen Welt. Und genau denselben Eindruck hatte ich, als ich die ersten 2 oder 3 Prompts bei ChatGPT gemacht habe. Auf einmal hat sich mir und damit natürlich auch einer viel, viel breiteren Gruppe von Menschen tatsächlich diese Welt, dieses Reinschauen in künstliche Intelligenz eröffnet. Und tatsächlich glaube ich, dass es für uns unglaubliche Chancen bietet, auch wirklich Chancen, das Leben besser zu machen, wenn ich dran denke, welche Fortschritte in der Medizin dadurch ermöglicht werden, welche Fortschritte in der wirklich tatsächlich Lösung auch großer Fragen, können wir eigentlich eine Bevölkerung ernähren, genutzt werden. Und das finde ich, das müssen wir gestalten. Da haben wir auch eine Verantwortung aus Unternehmersicht, die zu gestalten und gleichzeitig sie verantwortlich zu gestalten. Denn wir haben ja auch große Risiken, die mit der Technologie verbunden sind.
Und spannenderweise ist ja Deutschland doch auch mitführend im Bereich künstliche Intelligenz. Ich habe gerade eine Statistik gesehen, weltweit am drittmeisten Publikationen zum Thema kommen aus Deutschland. Ganz sicher weltweit mitführend ist aber die Deutsche Telekom. Wenn Sie uns mal so ein bisschen ins Lab von der Deutschen Telekom reinschauen lassen, von welcher Innovation sind Sie gerade begeistert oder was würden Sie sagen, ist da ganz prägnant?
Wir haben tatsächlich bei der Deutschen Telekom jetzt schon vor dem Hype, nenne ich das jetzt mal, von GenAI, von ChatGPT, mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Ich nenne Ihnen mal so ein paar praktische Beispiele. Wir haben schon viel länger beispielsweise Chatbots etabliert, wo unsere Kundinnen und Kunden tatsächlich wirklich gute Dialoge führen können, wo viele der eher einfachen Anfragen dadurch gelöst werden können und unsere Kolleginnen und Kollegen in den Service-Centern dann tatsächlich für die komplizierten, für die schwierigen Belange da sind. Ja, das führt einfach zu kürzeren Wartezeiten, das führt am Ende zu einem besseren Kundenservice. Oder wenn ich den Glasfaserausbau anschaue. Ja, wir wollen ja dieses Jahr, wie im letzten Jahr auch wieder 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse alleine in Deutschland ausbauen. Da vermessen wir die gesamten Gebiete heute mit einem sogenannten T-Car. Das wird dann alles künstlich, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz prozessiert. Und die ganzen Planungen könnten wir gar nicht machen und wir könnten gar nicht so schnell ausbauen und die Leute würden gar nicht so schnell das Internet bekommen, ja, wenn das nicht durch künstliche Intelligenz tatsächlich unterstützt wird. Oder unsere T-Systems, die ja auch im Bereich Health tätig ist, ja, haben neulich ein Projekt, hat hier einen Preis gewonnen, wo sie in Spanien tatsächlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Gesundheitsdaten auswerten und dann so sehr viel besser prognostizieren können, wie es eigentlich um den Gesundheitszustand des Patienten sein wird und dann wirklich auch lebenserhaltend, ja, lebensrettend da Informationen an die Medizinerinnen und Mediziner geben können. Also von daher gibt es eine ganze Menge an denen, mit denen wir arbeiten und da haben wir auf der einen Seite ein richtig super Kompetenzteam aufgebaut und auf der anderen Seite sind wir aber auch jeder in seinen Bereichen ist dafür verantwortlich, wirklich das voranzutreiben.
Ich glaube, da können wir wirklich uns glücklich schätzen als Deutschland, als Europa, dass die Deutsche Telekom das vorantreibt in einem wirtschaftlichen Klima, das ja durchaus sehr kritisch ist, wo Deutschland viel zu bewältigen hat. Und die Deutsche Telekom prägt das Leben in der Welt für die Deutschen durch die künstliche Intelligenz. Aber die künstliche Intelligenz verändert ja auch die Art und Weise, wie intern ihre 200.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeit verrichten. Welche Veränderungen erleben Sie da oder sehen Sie auch in der Zukunft? In der Zusammenarbeit von Ihren Mitarbeitern. Wie prägt da die künstliche Intelligenz den Alltag?
Künstliche Intelligenz wird tatsächlich immer mehr zu einem absoluten Werkzeug, was wir uns gar nicht mehr wegdenken können. Ja, ich vergleiche das für mich so damit, dass als ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, da kam gerade so Excel und so PowerPoint, das kam auf. Ja, heute würde man in einem Büro keinen finden, der das nicht als Tool beherrscht. Genauso ist das bei künstlicher Intelligenz. Das wird einfach und ist heute, wenn Sie meine Tochter fragen, ja, absolutes Arbeitstool. Ja, wie prompte ich richtig? Wie kriege ich schnell und effizient Informationen aggregiert? Wie kriege ich da vielleicht einen ersten Draft von einem Text kreiert? Und das wird immer weitergehen. Ne? Diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird immer intensiver werden und wir sind einfach alle gut daran beraten, uns damit vertraut zu machen und einfach auch zu lernen, wie man damit umgeht. Steve Jobs hat, glaube ich, mal gesagt, der Computer ist das Fahrrad für das Gehirn. Und ich würde das künstliche Intelligenz da wie so ein Carbon-Rennrad ja im Windkanal bezeichnen. Aber was man schon, wir müssen schon Fahrrad fahren lernen.
Ganz genau.
Ja, damit wir das Gleichgewicht behalten, damit wir nicht aus der Kurve fliegen. Und ja, das ist unter anderem auch meine Aufgabe als Personalerin.
Und wenn ich mir das so vorstelle, fährt, glaube ich, Ihre Tochter beispielsweise viel besser Fahrrad als ich. Ne? Ich bin 50 plus.
Und auch besser als ich.
Ja. Und wie macht man seine Mitarbeiter oder sich selbst fit? Können Sie vielleicht so im Sinne von einem Sharing von Best Practices mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es irgendwelche Mechanismen, die Sie anwenden, um Ihre Mitarbeiter fit zu machen? Also, dass die wirklich so ganz vorne mit dabei sind und diese Innovationen mit für sich entdecken und dann auch leben und nicht im Excel-Sheet kleben bleiben?
Für mich fängt es damit an, mit welcher Haltung gehen wir eigentlich an neue Dinge ran und an Lernen dran. Und wir haben ja bei der Telekom Leitlinien, Guiding Principles nennen wir die. Die haben wir im Jahr 2020 tatsächlich nochmal neu gestaltet, ein bisschen umgestaltet. Und eine meiner Leitlinien, die ich da reingebracht habe, ist, bleibe neugierig und wachse. Weil ich es als eine der Kernfähigkeiten heute in so einer schnellen und immer schnelleren Welt ansehe, dass wir eben immer wieder neu lernen, verlernen, uns Dinge entdecken. Und darauf aufbauend machen wir natürlich jede Menge Angebote auch. Ja, wir hatten uns zum Ziel gesetzt, bis Ende letzten Jahres 80.000 Menschen im Unternehmen mit Angeboten, mit Lernangeboten von künstlicher Intelligenz nicht auszustatten, sondern dass 80.000 Menschen das tatsächlich genutzt haben. Und das haben wir auch geschafft. Das sind sehr unterschiedliche Angebote gewesen. Also das ist wie ein, das kann ein Hackathon sein oder wie lernt man eigentlich prompten oder das sind Sessions, wo wir sagen Learning from Experts, ja, wo jemand in seiner Freizeit einfach sagt, hier, ich kann euch darüber was beibringen. Und wichtig ist für uns da, das muss einfach Freude machen. Zweiter Punkt, der dann wichtig ist, es muss relativ schnell natürlich in eine Anwendung kommen. Wenn ich nur Trockenschwimmen übe und aber nie ins Wasser springe, dann vergesse ich das natürlich auch schnell wieder.
Jetzt ist es schwierig, sowas mit Freude zu erlernen, wenn man Angst davor hat. Und es gibt Statistiken, die sagen, 50% aller Deutschen lehnen KI ab. Ich glaube, das Thema Angst oder Überforderung oder das Unbekannte spielt sicherlich eine Rolle. Haben Sie manchmal Angst vor dem, was da kommt? Muss man Angst davor haben? Wie sehen Sie das?
Die Frage ist ja, woher kommt Angst? Ne? Angst kommt ja üblicherweise dann zustande, wenn ich was nicht verstehe. Wenn das für mich tatsächlich etwas ist, wo ich den Eindruck habe, was auch immer da passiert, das macht, das, da passiert was mit mir, ohne dass ich Einfluss nehmen kann. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass da diese Statistiken, ich kenne die auch, dass die auch auch richtig sind. Und ich glaube, was dann eben wichtig ist, ist zu sagen, hey, dann versuchen wir doch mal zu verstehen, was jetzt zum Beispiel generative KI ist. Das versuchen wir als Unternehmen, indem wir diese Lernangebote machen, ja, von wirklich Einsteiger über diejenigen, die dann schon Profis sind. So erschließe ich mir die Dinge aber auch. Also ich habe zum Beispiel, weil ich so ein bisschen Faible für Statistik habe, mal in den Papieren gelesen, die das Transformer-Modell beschrieben haben, weil ich die Mathematik, die Statistik dahinter kapieren wollte und eben kapieren wollte, aha, ja, am Ende eine KI weiß ja gar nichts. Sie generiert statistische Resultate. So, und das ist so meine Art, sich das zu erschließen. Und das muss jetzt nicht jeder machen. Ich brauche das auch nicht für meinen Alltag. Aber dieses, ich verstehe es, ich ein Stückchen weit, ich entmystifiziere das. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Ja? Also wenn ich mich daran erinnere, mit neun Jahren habe ich meinen ersten Schachcomputer bekommen. Ja, das war ja auch schon künstliche Intelligenz. Ja. Ja, es war nicht generative KI, aber künstliche Intelligenz war das auch schon. Ja, das heißt, jede Google Maps war schon lange künstliche Intelligenz. Das heißt, so ein Stückchen weit auch die Sorgen zu nehmen.
Das war eigentlich schon sehr lange ziemlich gut damit gelebt haben. Und trotzdem ist dann auch so die Frage im Raum, bin ich irgendwann überflüssig? Natürlich auch in einem wirtschaftlichen Klima, wo Menschen auch dann überflüssig sind oder Stellen verlieren, wo Stellen abgebaut werden. Wenn man ein bisschen nach vorne guckt, dann gibt es Überlegungen, in 5 bis 10 Jahren gibt es vielleicht 50% der heutigen Stellenprofile nicht mehr. Dafür kommen andere, ganz klar. Wenn uns aber künstliche Intelligenz komplett ersetzen könnte, dann würde das aber auch bedeuten, wenn man das Argument weiterdenkt, dass wir nur Intelligenz sind. Das sind wir aber nicht, ne? Wir haben ein Gedächtnis, wir haben einen Körper, wir sitzen beide hier, der kann mal schmerzen, der kann mal einen Schnupfen haben, all das findet statt. Wie sehen Sie das? Was sind wir jenseits der Intelligenz? Weil dann wäre ja doch das Argument, dann müssen wir uns darauf fokussieren, das stark zu machen, um eben relevant zu bleiben.
Ja, das ist tatsächlich eine fast philosophische Debatte. Selbstverständlich sind wir viel mehr als Intelligenz, ja, und wenn wir heute uns diese Modelle anschauen und auch die Antworten, was sie ja nie mit sich bringen, ist, was hat man eigentlich gerochen, was hat man geschmeckt, was hat man gesehen? Sie haben davon gesprochen, natürlich, wir haben einen Körper. Wir sind aber auch in dem, wenn wir mal bei der Intelligenz bleiben, dann ist das ja eben auch viel, viel mehr als Statistik. Ja. Ja, und natürlich sind da Elemente wie Irrationalität, die unser Leben ausmacht, wie wirkliche Emotion, tiefe Emotion, die unser Leben ausmacht, wie, wenn ich jetzt an Führung denke, wie Verantwortung übernehmen, ein Wertegerüst haben, ein eigenes Wertegerüst haben. Das alles sind ja einen kritischen Diskurs führen zu können. Das alles sind Fähigkeiten, die eine künstliche Intelligenz ja lange nicht haben wird. Und ich glaube, dass es für uns wichtig sein wird, eben auf der einen Seite die Basis zu verstehen, künstliche Intelligenz auch als Chance, als tatsächlich als Tool zu begreifen, und dann gleichzeitig aber die Dinge noch stärker zu betonen, die nur wir können, die nur wir als Menschen können. Ja, und das ist für mich tatsächlich Verantwortung übernehmen, Werte haben, wirkliche tiefe Empathie zeigen. Und da werden wir sehr, sehr lange nicht überflüssig werden.
Genau, gerade das Thema emotionale Intelligenz ist ja so spannend. Es scheint mir manchmal, dass wir so in dem Versuch, noch besser und schneller zu sein, auch den Versuch starten, die Roboter auszurobotern. Ja, also wir haben alle Back-to-Back-Meetings und dann ist manchmal nur noch so eine Hülle von uns, die anwesend ist. Und geistig sind wir abwesend, emotional vielleicht gar nicht so ausgeglichen. Und dann bringen wir eben dieses Menschsein nicht mehr so richtig an den Arbeitstisch. Und es gab schon 2014 Untersuchungen, die gezeigt haben, dass in vielen Fällen Menschen mit geringerer kognitiver Intelligenz, Menschen mit absolut hoher kognitiven Intelligenz outperformen. Aber 90% aller erfolgreichen Führungskräfte haben diese hohe emotionale Intelligenz. Also diese zu fördern als ganz, ganz entscheidend, würde ich sagen, auch für die Zukunft.
Absolut, 100%, ja.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie fördern wir die?
Wir fördern die, indem wir deutlich machen, worauf, wenn ich jetzt im Unternehmenskontext bin, worauf legen wir denn Wert? Ja, wir haben das für uns so unter einen Begriff von Caring Performance zusammengefasst und der sagt natürlich, dass es geht hier bei uns im Unternehmen darum, dass Leistung gebracht wird, dass wir den Kunden den besten Service bieten, dass wir super Produkte haben, dass wir auch finanzielle Ziele erreichen. Und wenn wir mit Menschen, mit den Teams arbeiten, dann ist es auch wichtig, dass wir sehr klare Erwartungen daran formulieren. Gleichzeitig tun wir das aber, oder wollen wir das, ist unser Anspruch, in einer Art und Weise tun, die caring ist. Ja, ich nenne ein konkretes Beispiel. Wenn ich Feedback gebe, dann kann das ein sehr klares, auch kritisches Feedback sein. Aber ich tue es mit der Zielsetzung, meinem Gegenüber zu helfen und eine Hilfestellung zu geben daraus, Hinweise abzuleiten, wie es besser werden kann. Ich mache es nicht mit das ist alles schlecht gelaufen und das war's, sondern es geht darum, wirklich den Menschen da im Blick zu haben und wirklich auch zu unterstützen.
Also diese Menschlichkeit in uns zu fördern, zu kultivieren, ist extrem wichtig in der Zukunft, sagen Sie, bemerken Sie, stellen Sie fest. Und gerade wenn wir unter Druck sind, wenn wir performen, manchmal eben fast ein bisschen wie ein Roboter und diese großen Ansprüche an uns stellen und gestellt werden, ist es wichtig, da einen Schlüssel zu finden zu diesen inneren Qualitäten. Wie schaffen Sie das immer wieder? Diese Weichheit, diese Menschlichkeit, vielleicht auch diese Freude und Inspiration in Ihnen zu kultivieren?
Ich weiß gar nicht, ob ich das immer wieder schaffe. Ich bemühe mich natürlich darum. Also wenn ich mit Menschen umgehe oder auch in Gesprächen, ja, als Führungskraft bin, dann versuche ich tatsächlich dann da zu sein. Und das geht uns ja heute ganz oft verloren. Ja, man hat irgendwie noch permanent das Handy da liegen und man guckt drauf. Und das Signal, was wir eigentlich damit geben, ist, wir sind gar nicht da. Wenn ich immer wieder drauf schaue aufs Handy, sage ich eigentlich nichts anderes als, da ist irgendetwas wichtiger als dieses Gespräch, was wir jetzt gerade haben. Ja, das ist für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da lebe ich eigentlich das, so wie ich mich selber auch fühle, wir sind ja immer als ganze Menschen da und mit unseren privaten Freuden und Sorgen und Aufgaben und mit unseren beruflichen. Dass ich das immer wirklich für mich im Blick habe, aber natürlich auch für die Menschen, mit denen ich arbeite. Das ist mir extrem wichtig. Und manchmal sind es so kleine Dinge wie mal genau hinzuhören. Ja, die lapidare Antwort auf die lapidare Frage, wie geht's? Gut. Und dann zu fragen, wie geht's dir denn wirklich? Und dann kommt manchmal eine andere Antwort. Dann ist das eine Einladung zum Gespräch.
Das Thema Präsenz ist ja so spannend, weil tatsächlich die Aufmerksamkeitsspanne reduziert sich permanent, ja. Auch gerade durch das digitale Arbeiten. Es gibt eine Metastudie, die hat gezeigt, 2003, ne, also noch vor der Zeit von Facebook, haben wir es durchschnittlich so geschafft, 2,5 Minuten präsent zu sein am Computer.
Ja.
Jetzt sind wir mittlerweile bei 44 Sekunden.
Ah.
Und wenn sich zwei Menschen, Sie haben gerade das Beispiel gebracht, wenn sich zwei vielleicht Familienmitglieder zum Abendbrot treffen und das Telefon auf dem Tisch ist, ja, dann zeigen wir ungefähr so viel Mitgefühl und Interesse am anderen, wie wir beim fremden Menschen zeigen würden. Ja. Dementsprechend wichtig ist ja, diese Präsenz, diesen Präsenzmuskel zu trainieren. Ich mache das persönlich durch Achtsamkeit, also Atemübungen, die ich morgens praktiziere. Ist es etwas für Sie so ein Anspruch, den Sie haben? Ich gehe da so rein oder trainieren Sie Ihren Präsenzmuskel auch sozusagen?
Also ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit angefangen, dann jeden Morgen 10, 15 Minuten Yoga zu machen. Das war wahrscheinlich das erste Mal, wo ich wirklich so ein Ritual für mich etabliert habe und wirklich diese 10, 15 Minuten sind nur für mich. Ja, ja, und ich fokussiere mich da nach innen und nehme das dann in den Tag mit rein. Das war am Anfang, bei Corona war das vor allen Dingen dem geschuldet, dass ich natürlich zu wenig Bewegung hatte. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwas muss ich ja machen. Aber tatsächlich mache ich das bis heute weiter. Und weil es für mich einfach der Start in den Tag, ja, ist. Und manchmal gibt es dann irgendwie ein Motto, was dann in dem Video suche ich mir zufällig aus und dann denke ich, ach guck mal, das ist ja ein interessantes Motto. Und dann erinnere ich mich an dem Tag daran.
Ja, spannend, das sagen 15 Minuten. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das wird gerade veröffentlicht. Da geht es um die 12-Minuten-Methode. Und zwar, weil Untersuchungen zeigen, dass es so die kleinste Größe, wenn man sie mindestens 5-mal pro Woche anwendet, wo man wirklich einen nachhaltigen Effekt hat, wo man diesen Präsenzmuskel eben so trainiert, dass man es dann auch in kritischen Gesprächen wieder abrufen kann.
Ja.
Total klasse, dass Sie das machen. Das bringt uns vielleicht auch zur nächsten Frage, weil ich habe ja vorher Ihren Lebenslauf dokumentiert und von außen bei so erfolgreichen Menschen wie Ihnen sieht das ja total linear aus. Mhm. Ja, also von einem Erfolg zum nächsten. Und oft ist es aber auch so, dass ja so eine berufliche Karriere so erfolgreich ist, weil man aufgestanden ist, wo andere vielleicht liegen geblieben wären. War das bei Ihnen auch so? Also gibt es Momente, wo Sie sagen, da bin ich mal richtig auf die Nase gefallen oder da hat was nicht geklappt? Und war das prägend für Sie?
Ah, natürlich haben bei meinen diversen beruflichen Stationen viele Dinge mal nicht geklappt. Ja, ich erinnere mich bei der Bahn daran, dass es mal wirklich eine schwere Krise gab, wo tatsächlich auch mal in, die in meinem Verantwortungsbereich lag, ja, und die dann gelöst werden musste. Und da hatte ich damals ein sehr, sehr starkes Team und wir haben da wirklich, ich nenne es mal Augen zu und durch und haben das dann innerhalb von ein paar Wochen hinbekommen. Aber das war sicherlich eine Situation, ja, die sehr einschneidend war. Generell, glaube ich, war für mich vor allen Dingen die Herausforderung, wie kriege ich das tatsächlich dann mit meiner Familie hin? Insbesondere als klar wurde, dass unser Sohn halt mit dem Autismus und mit der ADHS und mit der Lernbehinderung einfach so sehr viel Förderungsbedarf auf eine ganz lange Zeit haben wird. Und da gab es schon für mich, da habe ich mich gefragt, schaffe ich das eigentlich? Ne? Das ist, habe ich die Kraft dazu? Aber gleichzeitig war mir eigentlich auch immer klar, doch, wir machen das zusammen und wir kriegen das hin. Und so hat das auch funktioniert. Und ein wichtiger Schlüssel, den ich dann später schon gelernt habe, ist, mich selber nicht zu vergessen. Ja, noch, wir haben eben über Yoga gesprochen, aber neben Mutter, erfolgreiche Businessfrau, Partnerin, irgendwo auch selber noch aufzutauchen und für mich Zeit zu haben. Das war sicherlich lange Jahre, ist das zu kurz gekommen, aber das halte ich heute für total wichtig.
Mir scheint das mittlerweile wie so eine Metakompetenz zu sein, die Führungskräfte brauchen. Ja. Man fühlt sich ja oft so unter Druck, ne, weil sich alles so schnell verändert und weil die Narrative manchmal auch negativ sind und wir rennen alle, aber so diesen Mut zu haben, wie Sie das formulieren, Zeit für sich selbst zu nehmen, um wieder mit mehr Kraft, aber vielleicht auch mit mehr Richtung weiterzurennen, ist, glaube ich, wie eine Metakompetenz.
Ich formuliere das immer so, Führung beginnt mit Selbstführung. Ja, wenn ich mich selber nicht führen kann, dann wird es mir auch schwer fallen, andere Menschen zu führen. Und da wirklich auch zu merken, welche Signale sind da in mir selber drin. Darauf muss ich hören, darauf höre ich dann auch. Diese Sensibilität dann auch für die anderen Menschen in einem Team um sich herum zu haben, ich glaube, das ist wirklich essentiell.
Sie schildern das ja damals bei der Deutschen Bahn, so dieses Hinfallen oder das Gefühl, hingefallen zu sein, oder wo Sie erfahren haben, die Situation mit ihrem Sohn und dass das sehr viel Kraft kosten wird. Können Sie nochmal rekonstruieren oder in solchen Momenten, woher nehmen Sie dann diese Kraft? Sie haben dann irgendwann gemerkt, ich habe diese Kraft, ich habe gesehen, Ihre Augen haben so richtig geleuchtet, wo Sie das gesagt haben. Haben Sie aber auch Orte, wo Sie bewusst hingehen, in sich oder im Außen, wo Sie diese Kraft tanken?
Ja, das, also heute mache ich das sehr viel bewusster.
Ja.
Ja, damals war ich natürlich auch noch viel jünger.
Ja.
Und da würde ich mir heute ab und an mal zurufen, das hättest du vor 15 Jahren auch schon wissen sollen.
Ja.
Also heute mache ich das sehr viel bewusster. Wir haben tatsächlich kurz vor der Corona-Zeit zufällig mitten im Pfälzerwald ein kleines Häuschen gefunden und dann auch gekauft, was so in der Mitte von nirgendwo ist. Und da einfach zu sein in der viel draußen zu sein, in der Natur zu sein, Wald, Vögel zwitschern, das klingt jetzt fast kitschig, ja, ist es auch. Aber dort immer wieder aufzutanken, ja, das ist für mich wichtig. Und auftanken aber auch, indem ich Dinge tue, die mir wirklich Freude machen. Also ich war jetzt die letzten ein, zwei Jahre hier in Bonn unter der Woche zumeist alleine und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt abends? Und dann habe ich wieder begonnen, nach über 30 Jahren Ballett selber zu machen.
Wow.
Ja, und jetzt können Sie sich vorstellen, dass da aus mir jetzt keine prima Ballerina wird.
Ja.
Und das ist auch überhaupt nicht der Anspruch.
Ja.
Der Anspruch ist dann nur, dass mir das Freude macht. Und da gehe ich jetzt also mit Freude ein- bis zweimal die Woche hin.
Kann ich mir lebhaft vorstellen. Und ich glaube, sowas Verrücktes zu tun im Sinne von, so, was man schon lange nicht mehr gemacht hat, das kann ja so lebendig uns wieder fühlen lassen und gibt so viel Kraft.
Genau.
Muss ich mir auch überlegen, was ich da machen könnte.
Sehen Sie mal, genau.
Was ich allerdings auch tue, ist regelmäßig in den Wald gehen. Während der Corona-Zeit hat mir mein Neffe gezeigt, lieber Onkel, direkt im Wald ist ein Vita-Parcours. Ne, das hat so Geräte und dann läuft man so 2-3 Kilometer. Und da in den Wald zu gehen, wie Sie sagen, die Vögel zu hören, einzuatmen, das gibt mir unglaublich viel Kraft. Jetzt diese individuelle Resilienz für uns ist wichtig. Teams brauchen auch Resilienz. Und was mir immer wieder auffällt, es gibt 1001 Bücher zum Thema Team-Effektivität, Team-Performance. Es gibt irgendwie 0 zum Thema Team-Performance, was mich wirklich überzeugt. Wir haben mit dem Telex-Institut einen Ansatz dazu entwickelt und uns die Frage gefragt, was machen Teams wirklich resilient? Gerade weil in der Zeit nach Corona viele dieser Teamressourcen auch aufgebraucht waren irgendwann. Ja, also man hat sich gefragt, wir kommen ganz gut durch die Krise und vielleicht haben wir doch an den Ressourcen gezerrt. Mhm. Wie erleben Sie das derzeit? Also wie resilient sind Ihre Teams und wie können die darauf einzahlen, da diese Kraft zu haben und immer wieder diese Veränderungsprozesse mitzugehen?
Ja, das hat ja tatsächlich 2 Komponenten, ne? Das Individuelle und dann auch im Team zusammen. Fürs Individuelle ist es aus meiner Sicht unerlässlich, das Thema auch immer wieder schlichtweg in den Fokus zu rücken und gerade dieses Bewusstsein, ab und an mal ein Schrittchen zurückzutreten, selber seine Kraftquellen anzuzapfen, dass das absolut erforderlich ist, um dann auch die Leistung zu bringen, die ja von uns allen erwartet wird. Das ist die eine Komponente. Und welche Angebote haben wir da eigentlich? Welche lebenspraktischen Tipps haben wir da auch? Mich neulich mit einem Kollegen von mir unterhalten, der jetzt bei uns das Thema Health, Wellbeing übernimmt und der war in einem Gespräch mit unseren Nachwuchskräften und da kam da ein Stückchen weit auch alarmiert zurück, weil so ja ein Basisverständnis in Teilen auch erst noch etabliert werden muss. Ja, wie wichtig ist es zu schlafen? Viel und ausreichend zu schlafen, wie schädlich ist Alkohol, was macht eigentlich schlechte Ernährung, eigentlich Dinge, von denen wir denken, ja, müssten wir doch alle verinnerlicht haben, sind es aber dann tatsächlich noch nicht. Und wenn wir dann auf ein Team schauen, stützen wir uns da eigentlich gegenseitig? Ja, haben wir eigentlich auch eine Möglichkeit, darüber zu sprechen, wenn es jemandem nicht gut geht, zu fragen, brauchst du meine Unterstützung? Mal wegzugehen, ja, von dem, ich nenne das jetzt mal Transaktionalen, was wir am Ende des Tages gemeinsam als Arbeit bewältigen müssen. Und da haben wir ja jetzt nach Corona eigentlich die Möglichkeit, auch wieder mehr zusammen zu sein. Interessanterweise haben wir manchmal während Corona in den virtuellen Formaten das bewusster geübt. Ja, so Check-ins
in der Not.
Jetzt müssen wir es durch die Küchengespräche, durch diese ich bin wirklich da in einem Gespräch wieder etablieren.
Ja, dieses körperlich Dasein, aber mental schon beim nächsten Meeting ist verflixt. Ne?
Ja.
Wir haben auch gesehen, wir unterteilen da verschiedene Dimensionen, das Thema Vertrauen, was Sie angesprochen haben, dann gemeinsam eine Richtung zu haben, im Innen und Außen,
natürlich
auch das Thema Synergie oder Improvisation. Aber was oft zu kurz kommt in Teams, das haben wir in vielen Assessments gesehen, ist gemeinsam mal Pause zu machen. Das heißt, zu feiern.
Ja. Ja?
Also weil die Resultate von 23 können ja der Druck von 24 werden, mal zu debriefen, zu planen, mal nichts zu tun zusammen, um wieder diese Kraft zu schöpfen.
Absolut.
Ja? Und diesen Wert des Zusammenseins auch mal auszukosten.
100%ig. Ich hatte gerade gestern mein Team jetzt bei mir in der Wohnung, weil wir haben Veränderungen im Team und da haben wir irgendwie sehr persönlich auch ein Farewell gemacht. Gleichzeitig haben wir meine Wohnung ein bisschen eingeweiht und so dieses, die persönlichen Momente da eben auch zu haben.
Jetzt viele der Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich sagen, ja, unglaublich, sie hat es geschafft. Die Frau Bohle, großartige berufliche Karriere, ganz tolle Familiensituation, so viel erreicht. Und ich glaube, jeder von uns hat ja ein Potenzial. Und viele Menschen kennen das Gefühl, in mir schlummert was ich nicht zum Ausdruck bringe. Ich nutze mein volles Potenzial nicht. Und vielleicht ist es so, wir alle werden es nie nutzen, ja, aber mehr oder weniger. Was hätten Sie vielleicht als Tipp bereit für jemanden, der sagt, ich habe das Gefühl, ich komme da ans wahre Potenzial nicht ran?
Ich würde mich immer fragen, was kann mir denn eigentlich passieren, wenn ich es einfach mal probiere? Was ist denn das Schlimmste, was so passieren kann? wenn ich vielleicht mich beruflich verändern möchte und mal jemanden anspreche. Ja. Das schlimmste Ergebnis kann sein, das Gespräch geht schief. Ja. Aber dann ist ein Gespräch schief gegangen. Ja. Oder ich habe vielleicht beruflich einen Schritt gemacht, den ich bereue. Dann suche ich nach was anderem. Ich habe für mich immer gesagt, ich brauche das Leben als Vorstand so nicht. Ich brauche auch das Geld so nicht. Ja, ich kann auch mit viel weniger umgehen. Ja, und könnte auch mit viel weniger Geld ein glückliches Leben führen. Und so diese Freiheit zu haben. Ich kann auch was anderes machen. Das war für mich immer wichtig und wirklich dieses an sich glauben, wenn andere an einen glauben, einfach mal denken, Mensch, vielleicht haben die ja recht, ja, und es einfach mal probieren.
Und das ist vielleicht, wenn wir den Bogen zurückspannen, auch etwas, was Ihre Mutter, wie Sie gesagt haben, Ihnen schon mitgegeben hat, so dieses an sich glauben, ich bin okay. Und ich finde es auch total spannend, wie Sie das beschreiben. Das ist ja wirklich Selbstmanagement. Sie haben gerade gesagt, Führung beginnt mit Selbstführung, dass Sie sich dahingehend führen, dass Sie sich vor Augen führen, dass Sie eben auch ohne dieses Geld oder diese Position sein könnten und damit sich diese innerliche Freiheit bewahren. Und das ist tatsächlich vielleicht das Wertvollste überhaupt und hilft es ja nicht, erfolgreich zu sein. Sieht man auch, jetzt ist gerade Fußball-Europameisterschaft, der Druck ist da, man will gewinnen, aber je mehr ich gewinnen muss, desto weniger werde ich gewinnen. Der Druck ist dann einfach zu hoch, ne?
Jetzt bin ich kein großer Fußballexperte, aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, so wenn wir uns jetzt die Spiele anschauen, hey, das allererste Spiel, so einfach reingerannt und so mit Lust, mit Lust losgespielt. Das war doch ein großartiges Fußballfest. Ja. Und jetzt merkt man in der Tat, jetzt wird der Druck größer. Ja. Klar, die Gegner werden auch stärker. Ja. Aber ich bin trotzdem jetzt mal optimistisch, dass wir es da noch weiter schaffen.
Und mit dieser Lust an die Arbeit zu geben, das ist etwas, was Sie geschafft haben, für sich zu kultivieren, indem Sie sich diesen Druck nehmen.
Naja, es gibt natürlich weiterhin Druck. Ja. Und das gehört ja dazu, aber einfach damit mit einer positiven Sicht drauf zu gehen und zu sagen, Mensch, wir kämpfen hier bei der Deutschen Telekom. Meine Rolle ist ja, dass wir das beste Team der Branche tatsächlich haben, immer besser machen und dadurch natürlich die Telekom voranbringen und das immer wieder damit in Verbindung zu bringen. Ja, das motiviert mich.
Total spannend, dass Sie das beschreiben, weil ich kann das wirklich spüren bei Ihnen auch, so diese innere Freiheit, und bin sicher, dass Ihnen das eine ganz andere Wirkungsmöglichkeit gibt, auch Auswirkungen hat auf Entscheidungen, die Sie treffen oder wie Sie dann an Ihre Potenziale rankommen. Jetzt haben wir begonnen mit diesem Bild der 15-jährigen Birgit. Wenn wir nochmal ein anderes Bild vielleicht kreieren könnten, angenommen, Sie würden jetzt nach Hause gehen und plötzlich kommt um die Ecke ganz überraschend hier in Bonn, aber deutlich zu erkennen, die 20-jährige Birgit. Mhm. Also Sie treffen Ihr Jüngeres selbst.
Ja.
Und dann haben Sie die Gelegenheit, sich selbst nochmal so einen Ratschlag zu teilen. Gut, werden ja selten so richtig umgesetzt und angenommen, aber man kann ja mal einen Versuch starten. Was würden Sie sich da raten?
Also ich würde tatsächlich mir raten, etwas früher anzufangen, auch auf mich selber zu achten. Ja, ich hatte schon so zwei Situationen, noch als ich bei McKinsey, aber auch in meiner frühen Bahnzeit war, wo ich da mit meinen eigenen Kräften nicht so sorgsam umgegangen bin. Ja, also ich erinnere mich irgendwie an einen Besuch beim Zahnarzt und ich hasse Zahnärzte. Ich habe Angst vor Zahnärzten. 4 Stunden Wurzelbehandlung. Und dann lag ich dort, war damals bei McKinsey und habe gedacht, das ist ja toll, jetzt habe ich mal 4 Stunden nur für mich. So, und das war so der Augenblick, wo ich gedacht habe, oh, jetzt musst du was ändern. Oder ich hatte relativ früh einen Bandscheibenvorfall, obwohl ich sportlich war. Und da hat der Arzt mir gesagt, ui, das ist ungewöhnlich mit 34. Den haben sie sich offensichtlich sehr hart erarbeitet. Okay. Ja, und so dieses, dieses Bewusstsein früher zu haben und auch mal zu sagen, hey, take it easy. Ja, ja? Manchmal würde ich mir wünschen, ein Stückchen was von meiner großartigen Tochter zu haben, die wirklich eine tolle junge Frau ist und die so ein Quäntchen Leichtigkeit hat, was ich vielleicht in jungen Jahren gar nicht so hatte.
und dann über Grenzen gegangen sind, sie vielleicht manchmal auch nicht gespürt haben,
ja,
aber auch gesagt haben, zwischen Tun und Sein entscheide ich mich immer wieder fürs Tun.
Absolut, ja.
Und dann zeigt irgendwann der Körper die Grenzen, ja, die Grenzen auf. Ja, total schön. Ich bin total froh, dass Sie das für sich gefunden haben. Ich spüre das, dass Sie das für dich entwickelt haben. Und ich glaube, das ist etwas für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, um mitzunehmen. Denn ich glaube, so an dieser, mit dieser Entscheidung hat jeder von uns immer wieder zu kämpfen. Ne? Wie weit gehe ich jetzt? Wie wichtig ist dieses nächste Projekt, das nächste Meeting? Und wo beginnt meine Gesundheit wichtig zu sein, die Familie wichtiger zu sein? Und in diesem Sinne das Arbeiten, das Leben zu integrieren.
Genau.
Ja. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank noch einmal, dass ich die Zeit genommen habe.
Sehr gerne.
Es freut mich auch sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das war spannend. Ich bin sicher, das war spannend. Könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und ja, herzlichen Dank. Bis bald.